Herzlich willkommen zum großen Jahresrück. Warte mal, Moment. Das habe ich mir falsch notiert. Nee, ist kein Jahresrückblick. Hier steht's ja. Jahresvorausschau. Wir gucken ins neue Jahr. Was bringt das Jahr 2026 in der Oldtimer-Szene? Jetzt gleich nach dem Intro geht's los. In der Zwischenzeit könnt ihr uns abonnieren, die Glocke läuten, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir freuen uns darüber. Und gleich geht's los nach dem Intro.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Letzte Folge im Jahr. Grüß dich, Lars. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Ja, gleichfalls. Folge 65.
Meine Güte.
Und wir beide hatten unabhängig voneinander die Idee, Rückblick kann ja jeder, aber wer kann schon in die Zukunft gucken? Und das können wir. Naja, wir in die Zukunft gucken nicht, aber wir haben uns gedacht, wir gucken mal in die Zukunft. Was nicht heißt, dass wir ab nächstes Jahr über neue Autos reden werden. Nein, wir bleiben den Oldtimern treu.
Selbstverständlich.
Aber wir haben uns gedacht, unabhängig voneinander tatsächlich, lass doch mal gucken, was 30 wird. Was ist H-Kennzeichfähig, theoretisch? Gibt es da irgendwas Spannendes? Und dann haben wir ein bisschen recherchiert. Ich habe zwei Listen gemacht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du auch zwei Listen gemacht?
Ich habe auch zwei Listen, aber nicht nur über Fahrzeuge, die jetzt 30 Jahre alt werden nächstes Jahr, sondern ich habe auch eine Liste über Oldtimer-Messen nächstes Jahr. Wollten wir nämlich auch noch drüber sprechen.
Da wollen wir auch noch drüber sprechen, das ist gut.
Genau.
Ja. Nee, das habe ich nicht, das kann ich dann immer nur aus meiner Erinnerung machen, die Listen der Oldtimer-Messen. Und nächstes Jahr gibt es ja auch eine große Veränderung. Mal gucken, wie die sich auf dem Markt widerspiegeln wird. Das ist, alle, die Oldtimer interessiert sind, wissen, die Klasse, die Essen, ne, die Show in Essen wird nicht mehr in Essen stattfinden, auch nicht im Frühjahr, sondern im Herbst.
Oder genau, die Techno-Klassiker, ne, so hieß sie.
Die Techno-Klassiker, die wird in Dortmund stattfinden und im September und nicht wie gewohnt März, April.
Richtig.
Genau. Also große Veränderungen in dem Bereich, aber ich hab zwei Listen gemacht. Eine Liste ist einfach mal weltweit geguckt,
ja,
was so kommt. Und dann habe ich nochmal gesagt, was haben wir denn nur in Europa?
Ne? Okay.
Also, weil das sind ja eigentlich dann noch die Autos, die wir selber gesehen haben, 96. Also wir reden ja über Autos, die 96 gebaut wurden. Und da haben wir ja die internationalen Fahrzeuge nicht so, so sehr. Und was ich noch gemacht habe, ich habe mir mal den damaligen Neupreis rausgesucht. Der ist natürlich in D-Mark, weil Euro kam erst.
Sehr gut, das habe ich nicht tatsächlich.
Kam erst
2001.
Jahre später, genau. Ich habe noch mal den Marktwert Zustand 2 rausgesucht. Also den aktuellen.
Das ist sehr gut.
Den aktuellen Zustand, genau. Und ja, weiß ich nicht. Soll ich mal anfangen, ja, ne?
Du kannst anfangen.
Redefluss.
Ganz kurz, nur jetzt unterbreche ich deinen Redefluss, was ich mir rausgesucht habe.
Ja.
Ich habe eine, ist jetzt nur eine Kategorie, die anderen Kategorien sage ich gleich. Ich habe eine Kategorie, die einen komplett neuen Markt eröffnet hat. Den gab es früher schon, aber dann wurde der über Jahrzehnte vernachlässigt und es gab quasi kein Angebot. Und dann 96 sind 4 Hersteller damit auf den Markt gekommen. Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
Mit diesem Vario-Dach. Metalldach?
Also
Cabrios mit Faltdach?
Also die Roadsters.
Vario-Dach, glaube ich, ne?
Roadsters. Also ja, einige haben Vario-Dach, andere nicht. Aber Roadsters.
Es geht allgemein um Roadsters.
Genau. Die sind 96 ja wieder auf dem Markt aufgetreten und sehr, sehr erfolgreich gewesen. Aber kommen wir erstmal zu deinen Autos.
Aber nur kurzfristig irgendwie so. Der Z4, ich fand den wunderschön jetzt, ne? Den
ja. Neuen,
und den haben sie jetzt eingestellt, ne?
SLK, den sie jetzt SL10 nennen, ist auch eingestellt worden, gibt es auch nicht mehr. Das ist, Cabrios will keiner mehr im Augenblick. Zumindest möchte uns das die Autoindustrie weismachen.
Die Zweisitzer, ja.
Ja.
96 übrigens war für die Autoindustrie ein grandioses Jahr.
War das so?
Ja, das war so. Das war, da haben sie richtig Spaß gehabt an den Verkaufszahlen und deshalb auch diese Innovationsfreude und dann eben Roadstars, also mutig, was Neues zu machen und so. 96 gab es dann auch wilde Farben zum Teil, ne? Also es gab eine V-Klasse zum Beispiel. Bei mir ist eine V-Klasse dabei.
Ja, die erste V-Klasse, genau.
Ja, genau, die erste V-Klasse. Und da gab es eine V-Klasse Fashion und die war rosa, ne? Also oder so pink, so, weißt du? Also man hat solche Sachen sich getraut, seinerzeit, 96. Und das wäre ja heute ja undenkbar, ne?
So. Ja, leider. Heute ist alles grau und schwarz und vielleicht noch ein Weiß dabei, aber.
Das war die V-Klasse, das ist dann die hat irgendwie so eine ganz große Modellnummer, ne? Also ja, W638.
638, die kommt aus Spanien. Die wurde irgendwo in der Nähe von Sevilla oder in Sevilla gebaut, glaube ich.
Ja, immer noch.
Valencia.
Ja, immer noch. Wird immer noch in Spanien gebaut. Das V-Klassen-Vito-Werk ist immer noch da. Und ja. Und was hat die gekostet damals so im Schnitt, eine V-Klasse?
Also es war ja Konkurrenz zum Bulli, damals dann T4, würde ich sagen. Bin mir aber nicht so sicher. In D-Mark, boah, war schon sicherlich ein teures Auto, die war immer teurer als ein VW. Ich sag mal so ab 55.000 Mark ging's los.
Die V-Klasse ist nicht grundsätzlich teurer als ein VW. Das ist nee, eher aber anders.
Damals war das doch so positioniert, oder?
Nee, die wollten schon immer da angreifen. Und ja gut, jetzt habe ich immer eine Firma gehabt. Im Leasing war sie auf jeden Fall immer günstiger.
Ja, okay, das ist ja. Aber dann hat auch leasing-spezifisch.
Ja, das hat leasing-spezifische Sachen, aber ich denke auch so vom Kaufpreis. Ja, 55.000 D-Mark ist ziemlich gut geschätzt, also der Mittelwert ist wohl 50.000 D-Mark gewesen.
Okay.
Also mit 5.000 drüber, das ist fast eine Punktlandung gewesen.
Und ich habe wirklich nicht vorher nachgeguckt, aber was ich gerade sehe, und jetzt müssen wir mal ganz kurz abschweifen, ich habe hier keinen Ausschlag bei mir. Hast du einen Ausschlag von dem Mikrofon? Meine Linie ist tot.
Nee, also wenn du redest, dann schlägt's aus. Und wenn
okay,
ich
rede, bei mir ist nichts, aus. Aber dann liegt das jetzt an meiner Verbindung. Lassen wir auch schön auch, ne? Drin, weil wir schneiden hier nichts raus.
Nee, wir schneiden nichts.
Gut, na dann leg mal los.
Ja, V-Klasse haben wir ja
schon. Wie fandest du denn die V-Klasse damals?
Ach, die war. Also die gefällt mir heute viel besser. Ich finde die Weiterentwicklung, also das ist eine positive Weiterentwicklung. Aber das war schon, also das war halt noch mehr ein Kastenwagen, als dass es irgendwie ein richtiger
richtiger Van war.
Ja, richtiger Van war. Ich will nicht Luxus sagen, weil ich das auch nicht meine, aber der war halt nicht so PKW-mäßig, wohnlich oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern der war schon noch mehr. Also aber es gab auch schon ein Marco Polo.
Ne? Viel Plastik in drin, ne?
Genau. Es war halt.
Es war abgeleitet vom Nutzfahrzeug, das hat man ganz klar gemerkt, ne?
Ja.
Das war ein Vito, der ein bisschen besser aufgemotzt. Ja, und was ich auch in Erinnerung habe, aber das mag jetzt täuschen, ich glaube, der hat auch unheimlich viel Softlack im Innenraum gehabt. Dass sie damit das Armaturenbrett und so alle, aufgebessert ja, hat.
Alle.
Und das fand also ich damals schon damals nicht schön. Alle.
Und all diese Fahrzeuge, also fast alle, die wir jetzt hier gleich nennen werden, haben Softlack-Probleme. Das hat man damals einfach, also auch der VW-Bus damals.
Hat der auch T4,
der T5, ja. T5 jetzt, die fangen alle an, seit anderthalb, zwei Jahren fangen die alle an, auf dem Armaturenbrett, das ganze Armaturenbrett klebrig zu sein.
Bah, nicht schön.
Nee, alles machbar, aber ja.
Aber was ich toll finde bei der V-Klasse, am Ende des Tages hat sie sich vom Design nie wirklich verändert. Die ist, also ich meine, ist auch klar, ne? Es ist ein Raumkonzept, das bleibt immer sehr ähnlich, ne? Aber ich sag mal, bis auf die Front und die Rücklichter ist das immer eine gleiche Linie geblieben. Auch die Fensterlinie ist, ich will nicht sagen 1:1 gleich, aber du siehst, das ist wie beim neuen Elfer, du erkennst sofort, das ist eine V-Klasse.
Ja, das haben sie hingekriegt. Ja.
Also finde ich sehr, sehr positiv.
Ja.
Gefahren bin ich sie, glaube ich, tatsächlich die erste V-Klasse noch nie.
Ich auch nicht.
Sieht man auch nicht mehr so oft.
Nee. Ist auch, ja.
Weggerostet.
Genau, und auch preislich total abgestürzt. Also ich habe halt in der Oldtimer-Markt, da gibt es ja dieses Heft, ne, wo die Preise drinstehen und da liegt es halt irgendwo so bei 5.000, 6.000 Euro liegt die beim Zustand 2. Also das ist auch nichts, was ich irgendwie...
findet man auch nicht mehr so, glaube ich, oder?
Wertanlage.
Nee, aber ich glaube, das sind immer Nutzfahrzeuge gewesen. Also jetzt nicht im Sinne von gewerblich Nutzfahrzeuge, sondern...
Ja, die haben wahrscheinlich alle 200 oder 300.000 genau. Plus drauf. Genau. Diesel 90 PS oder was der hatte damals, ne? Und die sind halt gelaufen, ja. Und auch schlecht behandelt worden und dann wurde auch irgendwann gebastelt, ne?
Ja, und halt so, dass sie am Leben gehalten.
Aber wenn man natürlich einen Camper jetzt haben möchte, ich denke, also Marco Polo, wie gesagt, gab es damals auch mit dem Aufstelldach, wenn man so ein Ding nochmal abgreift mit nicht allzu viel Kilometern und man hat Bock, sich die Innenausstattung neu zu machen und der ist nicht zu rostig, dann ist das auch, also dieses Vanlife oder wie das heißt, ne? Dafür ist er vielleicht gut geeignet. Aber machen wir mal weiter. Ich gehe mal zu der internationalen Liste. Also einmal ist auch ein Ferrari dabei, ein Ferrari 550 Maranello.
Der Nachfolger vom Testarossa.
Der Nachfolger vom Testarossa,
genau.
Der hat damals über 300.000 D-Mark gekostet.
Boah, überleg mal.
310. Und wird heute so 140.000 bis 180.000 gehandelt wohl. Im Zustand 2.
Aber dann hat er ja keine große Wertentwicklung gehabt.
Nee, ist relativ stabil geblieben. Aber das ist ja auch schon mal nicht so schlecht.
Auf seinem Niveau geblieben, ja.
Ja, also inflationsbereinigt hat er verloren. Ne?
Ja, definitiv.
Aber so ist das, ja. Ja, das war jetzt ein Auto, was, also da, ich musste halt tatsächlich danach suchen, recherchieren, sonst hätte ich den nicht. Den habe ich gar nicht. Das ist nichts, was ich auf dem Zettel habe. Genauso wie ich die Viper GTS nicht auf dem, also Dodge Viper.
Die hatte ich schon auf dem Zettel gehabt. Ich habe sie nicht hier bei mir tatsächlich notiert, aber im Rahmen der Recherche habe ich gesehen, dass die 96 rausgekommen ist.
Ja, genau, die 96 rausgekommen. Die hat damals die Hälfte ungefähr gekostet von einem Ferrari, also 155.
Und zwei Zylinder mehr, ne?
Und zwei Zylinder mehr. Ja, weiß ich gar nicht. Hat der 550...
Der hat auch einen Achtzylinder, oder?
Ja, weiß ich nicht. Das war es ja, da bin ich überhaupt. Keine habe ich auch nicht nachgeguckt.
Ja, dann erzähl du mal weiter über die Dodge Viper, die ich übrigens sehr heiß finde.
Nee, ist ein V12.
Ist ein das V12? Ist, okay.
Ja, das ist der 550, ist ja, das ist ja der wieder, das ist ja wieder ein Frontmotor. Also, weißt du?
Ja.
Der 550 Maranello, das ist gar nicht der Nachfolger vom Testarossa. Das ist ein Frontmotor mit einem V12. Das war das Besondere.
Der 550 ist der Nachfolger vom Testarossa.
Testarossa, aber der hat einen Frontmotor.
Ja, aber trotzdem, das war ja das Äquivalent. Der Testarossa hieß ja dann TR512. Das war ja dann sozusagen der Nachfolger vom Testarossa, der aber genauso aussah. Ja. Ich weiß, wahrscheinlich bloß ein Facelift. Und danach kam der 550, bin ich mir sehr sicher.
Also okay, dann war es der in der Reihe, also okay, in der Reihe der Autos baujahrtechnisch der Nachfolger, genau. Aber halt nicht ein Testarossa-Nachfolger im eigentlichen Sinne eines Testarossas, das meine ich.
Nee, aber
der 550 hat einen Frontmotor mit V12, genau.
Also der
hat 4 Zylinder mehr als die kleine Viper.
Ist ein V12, hast du vollkommen recht.
Hubraumtechnisch wird die Viper wahrscheinlich mit... was hat die? 6,7? Wahrscheinlich 6,7?
Wahrscheinlich,
6,7, ne?
6,7, ja.
Da kann ich das, die Hände kann ich natürlich beim Podcast schlecht zeigen. Egal. Also Viper, wie gesagt, 155 damals, heute bei 75 bis 95 ist das.
8,3 Liter hat die Viper gehabt.
8,3, okay. Auch geil, oder? Gott, wie unnötig ist das geil. Die
blubbert wahrscheinlich so wie dein Auto.
Nee, meine hat 5,9.
Ja, aber blubbern tut er trotzdem schön.
Der blubbert, ja, das stimmt. Und dann spannendes Auto auf meiner Liste, finde ich, Porsche Boxster.
Genau, habe ich auch bei unseren Roadstern. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der Viper bleiben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich mal eine Viper im Straßenbild so gesehen habe. Ich glaube, die war, oder gefühlt war die seltener als ein Ferrari. Seltener ja, als der 55er.
Ja, also hier in Europa auf jeden Fall. Ja.
Dabei war es das günstigere Auto.
Aber deshalb habe ich nochmal eine Liste gemacht, nur europäische Autos. Also habe nochmal mich beschränkt auf europäische Autos, weil ich dachte so, ja, Viper, okay, kennt man und so, aber man hat, es gibt keine Emotionen zu dem Fahrzeug. Also einige Leute haben natürlich schon Emotionen zu diesem Fahrzeug, aber in der Regel hat man halt keine Emotionen, weil man das Auto so nicht kennt. Ne? Von daher so, ja.
Ja, aber eigentlich, also das kennt ja jeder, der sich irgendwie mit
ja, schon. Autos und es ist auch, also und Wertstabilität ist halt auch ähnlich wie der Ferrari. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also von, weißt du, 155.000 D-Mark, heute um die 90.000 Euro, ja.
Okay.
So, das hätte ich nicht gedacht, wahrscheinlich prozentual hat er sich besser gehalten.
Ich hätte gedacht, dass geringere Summen tatsächlich mehr wert sind. Ich hätte gedacht, dass die über 100.000.
Nee, Amis sind immer, ich fahre ja auch ein Ami, Amis sind immer.
Naja, gut, aber das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, aber die Leute wollen in Europa Porsche, Mercedes, BMW auch, ja. Also BMW wird jetzt immer mehr, bei E36 und so, ne? Mhm. Aber ja. Hier ist zum Beispiel noch ein Ami mit drin, der Jeep Wrangler.
Okay.
TJ heißt die Bauserie, die da 96 gebaut wurde.
Der Wrangler, aber der ist ja schon, den gab es ja schon davor.
Den gab es schon davor, aber das ist halt das TJ-Modell. Also okay. Das war die Rückkehr zu diesen klassischen runden Lampen.
Ja.
Vorher hatte man andere Experimente gemacht und das ist, also der sieht dann wieder.
Der sieht aus wie ein richtiger Wrangler halt.
Der sieht wieder aus wie ein richtiger Wrangler, auch Schraubenfedern. hat man da verbaut und aber der wurde halt, wie gesagt, in den USA gebaut. Und ja, da wurde er dann halt wieder kultiger, da wurde er wieder beliebter und so. Und dann hat man da auch wieder ein bisschen mehr ein Auge drauf gehabt, ja.
Aber ich muss sagen, ich finde den CJ, also den wirklich den Jeep Wrangler der 80er Jahre, den finde ich ja viel schöner.
Ja, aber der ist ja schon lange 30, ne? Wir haben ja.
Der ist schon lange 30, da hast du vollkommen recht. Ja. Gut, kommen wir zu deinem Porsche Boxster zurück. Der erste.
Ich habe ihn nicht verstanden damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht, ich habe nicht verstanden, warum. Warum? So, und ja. Also, warum wollte man eine Käuferschicht erreichen, die halt nicht 150.000 Mark ausgeben will, sondern halt nur, also der hat damals so 70.000, 80.000 Mark gekostet, mhm. Je nach Ausstattung und ja, ich habe es nicht verstanden und
also verstanden habe ich es schon, aber er hat mir nicht gefallen. Der gefällt ja, mir heute.
So, ja.
Er hat mir heute gefällt er mir, aber damals, ich habe das schon verstanden, er galt ja so ein bisschen als der legitime Nachfolger des 550.
Ja.
Und ich habe damals die Studie gesehen vom Boxster, die kam, glaube ich, 3 Jahre vorher, wurde die gezeigt, die schon sehr nah an der Serie dran war, aber so ganz tolle, verspielte Designs hatte. Also der war auch silber gehalten, innen drin rot und hatte zum Beispiel Lüftungen wirklich mit so einem Propeller drin, also wie so eine Turbine gemacht. Ja. Das sah total cool aus, hat es dann leider nicht in die Serie geschafft, aber so ansonsten die Karosserie, das war schon alles sehr, sehr nah dran. Hat Mercedes gemacht?
Ja, die haben jetzt runde.
Ach so, nee, aber die haben es damals nicht produziert, war ja anders.
Nee, damals nicht, nein.
Okay. Nee, aber ich fand das ein gelungenes Auto und gerade vor dem Hintergrund vom 550er als Mittelmotorsportwagen.
Ja, Mittelmotor, ja, genau.
Und diese Proportion, die hat der Boxster sehr gut übernommen. Also der sieht aus wie ein 550er, finde ich. Der hat wirklich Anleihen davon.
Ja, das stimmt. Und es ist halt ein Mittelmotor-Roadster, genau. Also es hat einen Roadster, wie du sagst, und einen Mittelmotor-Roadster. Da gab es ja auch nicht so viele von. Beziehungsweise, also zu dem Zeitpunkt nicht. Das war natürlich schon irgendwie eine ganz coole Sache.
Viele Gleichteile?
Der ist nicht so super wertstabil. Ich glaube, der kommt aber.
Also ich glaube auch gerade jetzt, es gab ja zwei Versionen, es gab ja einen Facelift, der hat ja diese berühmten Spiegeleierlampen.
Ja.
Das heißt, man ist weggegangen von den einzelnen runden oder ovalen Lichtern, wie sie halt ein 911er hat oder halt auch damals ein 550er und hat den einfach aus Kostengründen den Blinker, die Nebelleuchte etc. alles integriert und dann sind die halt unten so auslaufend gewesen, also wie so ein Spiegelei zerlaufen und ganz unten war orange der Blinker. Der Blinker war im Stoßfänger mit drin, aber trotzdem gehörte er zu der Leuchteneinheit dazu. Es war ein Bauteil.
Ja.
Ich bin der Auffassung, dass es genau die gleichen Lampen sind nachher beim 996, der ein Jahr oder zwei Jahre später kam, mit dem sich der Boxster sowieso viele Gleichteile geteilt hat. Wo das auch Kritik gab, wo man gesagt hat, wie kann das denn sein? Man hat jetzt hier so einen teuren 911er und dann hat man die gleichen Schalter oder was weiß ich, die gleichen Lampen halt wie beim Boxster. Das ist sehr auf Kritik gestoßen. Und diese ursprüngliche Variante hat mir nie gefallen mit diesen abgesetzten orangen Blinkern und auch hinten die Rücklichter waren mit den orangenen Blinkern. Und dann gab es einen Facelift und da sah er gefälliger aus. Da sind die Blinker weiß geworden vorne. Immer noch die gleiche Spiegeleierform. Und hinten waren
sie. Also die Lampen vorne, die gehören ja zum Boxster irgendwie dazu. Dann kann man ja auch einen 911er machen mit Mittelmotor. Also.
Aber ich fand den halt früher gefälliger nach dem Facelift. Und jetzt muss ich sagen, gefallen mir beide super. Also auch der alte. Und wenn du den in Silber mit Rot hast, diese ganz klassische Ausstattung, ist ein Hammer. Also ist ein super Auto, finde ich.
Finde ich auch, ja. Und ich glaube auch, dass der, ich war überrascht, dass der so, also der liegt nur bei 20.000 ungefähr im Moment. Hm. 20, vielleicht mal 21, 22.000, Zustand 2. So wird der bewertet da in der Liste und das.
Aber du kriegst ja in der Klasse zweisitzige Roadster schon günstigere Varianten, die gar nicht mal so viel leistungsschwächer sind.
Ja.
Denn wir haben nämlich zeitgleich 96 auch den
Mercedes. Ich habe hier noch bei mir den SLK, ne?
Genau, der SLK. Über den haben wir schon so oft gesprochen.
Da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen.
Genau, ist, glaube ich, auch so unser beider Favorite. Und ich würde den.
Oder was denn, Boxster oder SLK?
Ein SLK.
Also beide stehen nebeneinander, beide in Silber, beide mit Rot innen drin. Beide für 19.500, beide haben 110.000 Kilometer runter.
Den SLK nicht in Rot in drin, gefällt mir gar nicht.
Aber da gibt es jetzt Rot-Schwarz.
Ja, gefällt mir aber trotzdem nicht, ist nicht meins. Das sieht so komisch aus. Aber den SLK als, wie heißt es dann, 32 von AMG.
Ja, klar.
Der hat dann über 300 PS, ich glaube 350 PS oder so.
Ja, genau. Nicht der SLK 200, sondern der SLK AMG.
SLK 32. So, den sofort. Einziger Unterschied zum normalen SLK, wo man es sofort erkennt, der hat einen kleinen Spoiler hinten auf dem Kotflügel, auf dem Kofferraumdeckel aufgeklebt. So ganz dezent. Ja, und
vorne, glaube ich, im Grill ist ein AMG, ne?
Ja, die Frontstoßstange sieht auch anders aus. Dann hat er auch Seitenbeplankung, wie heißt das unten? Die ist auch anders. Wie heißt denn das unten? An der Seite. Oh. Unter der Tür. Der Schweller.
Schweller.
Der ist Schweller. Auch. Da gibt es auch einen AMG-Schweller dazu. Wenn die nebeneinander stehen, dann sieht man es, aber ich finde, das ist so ein Understatement, dieses Auto. Weil man es halt nicht sofort sieht, dass das ein zügig zu bewegender
Mercedes ist. Ja, aber der ist schwer zu kriegen. Also ich habe, wir haben mal für eine Verlosung, haben wir ja mal einen SLK gesucht, haben dann einen Z3 genommen, weil wir nichts Vernünftiges gefunden haben, SLK-mäßiges. Und da hatten wir dann auch zwischendurch mal nach dem AMG natürlich geguckt, genauso wie wir nach dem Sechszylinder Z3 geguckt haben, also Z3M, ne?
Ja.
Und die beiden sind, also der Z3 und auch der SLK im AMG, das ist wirklich. Also entweder sind die durch, ne?
Also es gibt in Amerika, wie so oft bei Mercedes, viele Autos sind nach Amerika rübergegangen. Da gibt es schon immer mal wieder 32er.
Ja, ich sage auch nicht, dass man keinen kriegt. Aber wenn du jetzt so bei Mobile oder bei dem anderen da reinguckst, Autoscout, da ist halt in der Regel, dann musst du schon ein bisschen mehr suchen oder musst das halt stimmt. von der Messe oder was auch immer. Ja, genau.
Jetzt hast du schon den nächsten genannt, der Z3. Der ist zwar schon 95 vorgestellt worden.
Genau, der ist nicht in der Liste. Ich hatte ihn auch vermisst, aber der ist nicht in der Liste, weil er schon 95 da war. Der ist schon 30 seit diesem Jahr.
Ja, aber das, ich glaube, Ende 95 ist der rausgekommen. Ich zähle den mal noch mit dazu. Die meisten, also jetzt geht's halt los bei dem richtig.
Jetzt geht's richtig los. Ich habe noch ein anderes Auto, was eigentlich mehr oder
weniger. Na halt, du kannst doch jetzt nicht über den Z3 einfach drüber hinweggehen.
Na klar. Er ist nicht 96 gebaut. Das ist nur, dann, nur weil das ein Roadster ist, oder was?
Dann eine Sache. Und zwar vom Z3 gab es ja auch das Coupé, den Turnschuh.
Ja.
Und ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen an einer Veranstaltung teilgenommen. Eine Laufveranstaltung. Man mag es kaum glauben, aber ich laufe. Und da hatte jemand ein Z3 Coupé als Daily gehabt, hat man dem auch ein bisschen angesehen, aber war nicht schlimm, ein bisschen Liebe bräuchte der halt, hatte, was hat sie gesagt, 260.000 Kilometer schon runter, in einer fantastischen Farbe, die nennt sich Pistazien Metallic oder irgendwas mit Pistazie, ja. Sah fast aus wie Gold, aber kann auch daran liegen, dass der Lack einfach nicht aufbereitet war, seitdem das Auto vom Band gelaufen ist, ja. Aber der war so cool. Also überhaupt ein Z3, ein Turnschuh mal zu sehen wieder auf der Straße, ne? Und dann jetzt auch bei so winterlichen Verhältnissen, die hat halt gesagt, die fährt den ständig, der sah schon echt cool aus. Und was hat sie gesagt? In der Farbe wurde er 64 Mal in Europa ausgeliefert.
Ja, super.
Das ist schon krass.
Ich habe einen gesehen zu Verkauf auf der Essen Motor Show.
Ja.
Und zwar ein Z3M Coupé in Estorilblau und dann Bicolor-Leder, schwarz-blau innen drin mit 12.980 Kilometern. Mhm. Wahnsinn, ne?
Echt, aber dann der wurde halt einfach bloß weggestellt, ne? Das ist
ja, es ist eine japanische Erstauflieferung. Liebhaber ist in Japan gegangen und dann, ja. Wurde nichts weiter gemacht. Einer von 335 Stück soll das sein in dieser Ausführung.
Also beim Coupé finde ich halt auch nett.
Kostet aber 80, ne?
Naja, gut, aber.
Oder will der gerne haben? Ja, normal sind die ja, also Z3M Coupés ist natürlich schon ein bisschen teurer und auch beliebter. Aber 80.000 ist schon auch eine Ansage.
Ja, aber mit so einer geringen Kilometerleistung kriegst du ja nicht mal einen normalen. Also finde ich schon, also
ja, die Kilometerleistung ist schon
das ist kein Auto zum Fahren. Ist
ja nicht mehr eingefahren. Ne? Ne? Eigentlich ist es ein Auto zum Fahren, Z3M Coupé.
Ja, aber doch nicht mit so einer Kilometerleistung.
Da passt also, der Monty was rein hinten.
Ja, aber das wäre doch schade, wenn man das so
aber eigentlich ist ja cool. Ne? Eigentlich kannst du jetzt damit 80.000 fahren und dann verkaufst du mit 92 wieder. Ist ja noch unter 100 und so.
Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das wäre mir zu schade. Aber beim Z3 gab es ja auch einen Facelift.
Ja.
Und das hat sich bemerkbar gemacht durch die Rücklichter vor allen Dingen. Und da gefällt er mir. Davor hatte er gerade Rücklichter, also wie soll ich das beschreiben? Halt eckig, sage ich mal.
Ja, so und, eckige, so rechts und links, so wie Lego, ne?
Genau. Also auch so baugleich, ne? Die hättest du links wie rechts verbauen können. Was natürlich nicht geht, aber so sahen die aus. Und beim Facelift waren sie dann L-förmig, so wie bei BMW das dann so üblich war. Und die gefallen mir viel besser. Da sieht das Auto ein bisschen harmonischer aus.
Ja, ich mag den Z3, ich finde den super. Und ich fand auch SLK damals super hier, mit dem...
Das ist das Facelift und das ist auch die Farbe, die ich meine.
Ah, okay.
Ja, und...
so boah, sieht schon ein bisschen...
Ja, so ein bisschen Gold, Champagner, aber es nennt sich halt Pistazie. Und wenn du eine bestimmte Motorisierung hattest, das war nicht nur bei der M-Variante, sondern Ich glaube, bei den Sechszylindern grundsätzlich, bin mir aber nicht so sicher, dann hatten sie ja eine Kotflügelverbreiterung hinten, dann hatten sie einen breiten Arsch gehabt.
Ja.
Boah, das sah gut aus.
Ist so. Na? Apropos breiter Arsch.
Jetzt wollen wir nicht über mich reden.
Zwei Sitzer, also eigentlich ist es, glaube ich, ein Viersitzer, aber man kann ihn eigentlich überwiegend nur als Zweisitzer benutzen.
Jetzt bin ich gespannt.
Was ja beim 911 auch der Fall ist und auch einen dicken Hintern hat, aber der gar nicht, nicht mal so schöne...
Gib mir einen Tipp, ich muss erraten.
Der gar nicht mal so schöne, der wurde weltweit gebaut von einem amerikanischen Automobilbauer. Der
The Baron?
Nein, der auch in Deutschland ein Werk hatte, in St. Louis, was jetzt zugemacht hat.
Ford?
Ford.
Okay.
Mit dicken Hintern.
Ein Ford mit dicken Hintern als viersitziges Cabriolet?
Nee, nix Cabrio.
Ach so.
Obwohl, den gab es dann auch mal als Car Roadster.
Ah, okay. Street Car, jetzt hast du schon gesagt, der Ford Car.
Ja, genau,
Ford Car. Ja, okay. Ja, cooles Auto.
Street Car hieß der?
Es gab dann das Cabrio, das war ein Streetcar.
Ja, das Streetcar.
Basierte so ein bisschen auf dem Car, hatte Designanleihen, aber war ein eigenständiges Modell.
Ja.
Und der Ford Car war ja das erste Modell dieser New Edge Designsprache von Ford.
Ja.
Cooles Auto, kriegst du für kleines Geld.
Ja, furchtbaren Zustand, aber meistens auch.
Ich habe mal vorhin geguckt, weil ich habe den auch auf meiner Liste hier. Mhm. Und den kriegst du für 1.200 Euro mit 70.000, 60.000 Kilometer.
Ja, genau. Ja, so ist der genau. Der liegt so, also in der Bewertung Zustand 2 sagen sie, dass er irgendwie 2,5 bis 4. Aber wenn man dann auf den Markt guckt, ja gut, wenn man einen findet, der ein bisschen besser ist, dann kann man vielleicht auch schon mal 2,5 oder 3.000 ausgeben. Ja. Aber ja, das ist aber so die Größenordnung. Der hat damals 18.500 Mark gekostet. Das fand ich gar nicht so wenig gefühlt. So.
Nee, der war auch teuer. Aber das war auch.
Ne? Das war irgendwie auch. Also für diese Fahrzeugkategorie eben so, ne? Zweit-, Drittwagen, erstes Auto für die Tochter, keine Ahnung.
Ich würde sogar sagen, es war so das Stadtauto für die Zahnarztgattin.
Ja, ja, genau.
Ich fand den cool. Ich fand den wirklich cool.
Ah, diese unlackierten riesen
Kotflügel,
hinten, die fand ich schon hart.
Irgendwie. Ja, die sehen jetzt auch vor allen Dingen schlecht aus, wenn der Kunststoff so ausgeblichen ist, so grau ist.
Kriegt man wieder hin, ne?
Ich wollte gerade sagen, Fahrzeugaufbereitung kennen wir uns auch ein bisschen aus. Aber das Tolle bei dem Auto war, es gab so viele Sondermodelle.
Ja, gab es tatsächlich. Wir haben ja einen Favorite. Wir haben ja schon mal irgendwie Folge 20 oder so drüber gesprochen.
Genau.
Wir haben beide wir haben die Lufthansa Edition. Das ist unser Favorite, ja.
Ja.
Als wir seinerzeit geguckt haben, gab es sogar einen.
Ja.
Bei Mobile. Und jetzt
richtig
haben wir
noch einen.
Keinen, leider.
Ja. Nee, der hatte dann graues Leder, wie bei Lufthansa in der Business, keine Ahnung, mit gelber Keder. Also sah schon sehr, sehr...
Ja, der Kranich war ja auch drauf, das Auto war blau, bin ich der Meinung. Stimmt.
Und dann gab es noch andere Editionen. Es gab die D2 Corlia Edition, kann ich mich dran erinnern. D2, Vorgänger von Vodafone. Corlia ist immer so dieser Prepaid-Tarif gewesen. Also man hat versucht, ein jüngeres Publikum da anzusprechen. Es gab eine Pro7 Edition, es gab eine K2 von den Skiern Edition. Also das habe ich noch gute Erinnerung, dass es da ganz viele unterschiedliche Sondereditionen gab.
Ja, und dann gab es ja auch welche dabei, die, es gab auch den Race und es gab auch welche, die dann lackierte Stoß.
Ich glaube, das war beim Facelift dann so, ne, dass die dann lackiert waren.
Ach so, das kann natürlich sein. Das war nicht.
Dann hat er die Dracula-Zähne bekommen. Hast du das vor Augen?
Ja.
Die Nebellichter, ne? Das sieht doch so aus wie Dracula-Zähne.
Ja, ein bisschen schon.
Da sah er dann richtig cool aus. Und die schönste Edition, die es gab, die gab es leider nicht offiziell von Ford. Es gab den Berliner Designer Luigi Colani, der ja sehr viel im Fahrzeugbau gemacht hat. Der hat so ganz aerodynamische Fahrzeuge gemacht oder umgebaut. Und es gab ein Kit für den Ford Car, wo man die Stoßfänger ausgetauscht hat und auch Seitenschweller und Spoiler, Dachkantenspoiler und so. Und dann sah der richtig schön, also wirklich Colani-mäßig aus, mit diesen ausgeprägten Rundungen. Also da musst du mal gucken, musst du mal dir Bilder anschauen im Internet. Und das wurde als Kit angeboten und Händler, Ford-Händler haben das dann offiziell aufgenommen in ihr Programm. Man konnte den kaufen. Von vorne hat man gesehen, okay, ist was Spezielles. Von hinten sah der aber richtig gut aus, weil diese Linien, die letztendlich schon vorhanden waren, die wurden nochmal verstärkt. Und der sieht richtig gut aus. Und Luigi Colani ist sowieso ein guter, grandioser Designer gewesen.
Grandioser Designer.
War ein Berliner, ne?
Das ist so, wa?
Das ist so, genau.
Juti. Gut, dann, wenn wir schon mal bei solchen Autos sind, die eher anders sind, dann, was auch 30 wird nächstes Jahr, ist ein Renault Scenic.
Ja, habe ich auch auf der Liste.
Baureihe 1.
Megane. Renault Megane Scenic heißt er.
Megane Scenic, ja, genau. Also Scenic, also Megane heißen ja viele Modelle und dann gibt es halt die Abstufung. Der Scenic war eben Minivan, würde ich sagen. So würde ich ihn. Ich habe ihn gehabt in so einem Lila.
Du hast ihn gehabt?
Ich habe den gehabt, ja.
Okay.
Das war mein erstes Firmenfahrzeug.
Okay.
Ja.
Ich fand den damals spannend, weil ja, mir hatten es Bass gefallen.
Ist gut gefahren, ist irgendwie familientauglich, aber nicht so groß. Mhm. 31.000 Mark hat er damals gekostet.
Auf viel Geld für den Franzosen.
Ja, aber 30.000 ist schon. Man kriegt also mal einen Rabatt gekriegt, Winterreifen, ein paar Fußmatten.
Ein Baguette und ein Croissant.
Und ein Croissant. Mit zwei genommen hast du ein Baguette gekriegt. Ja, also Formsprache war natürlich auch speziell, fand ich, ne?
Na, auch so komplett rundgelutscht, ne? Also das war ja, genau. So dieses Design der Ende der 90er, Anfang der 2000er, ne, wo alles so, wie sagt man, biodynamisch, bioergonomisch war, so ja. Alles so abgerundet.
Aber danach kamen halt erst alle anderen. Ne? Also Renault hat damit eine Fahrzeugkategorie, also kleine Familienvans ins Leben gerufen. Danach kam dann erst das ist der Tiguan.
Nee, Charan.
Ja, nee, davor, also Charan, ja gut, aber der war ja schon größer. Gibt es ja noch eine Nummer kleiner, ne?
Von VW eine Nummer, Touran.
Touran, so heißt der.
Aber genau. der war ja sehr viel später, also deutlich später.
Ja, deutlich später, aber trotzdem, Renault hat also mit dem Scenic 1 schon, also so richtig gab es keine kleinen Familienvans vorher. Nicht so die. In dieser Art so. Die haben damit, und deshalb war er, glaube ich, auch erfolgreich. Ich glaube, dass die meisten Leute ihn optisch nicht mochten, aber die Funktionalität, die er mit sich gebracht hat, das hat dann überzeugt. Und dann war eben das Preis-Leistungs-Verhältnis auch gut. Weil so ein, ja, Passat ist auch, also der B5,
ja,
auch 30 nächstes Jahr.
Habe ich auch bei mir auf der Liste.
Gleicher Preis, aber kriegst halt weniger rein, ist nicht so hoch. Also man wollte auch dann irgendwann ein bisschen höher sitzen und so weiter.
Kriegst du weniger rein? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Aber in der Höhe, also du kannst halt bei so einem Scenic, ja, okay, brauchst du deinen Kinderwagen nicht zusammenzuklappen.
Ja, okay.
Weil du den stellst halt einfach aufgeklappt hinten rein.
Ja, ja.
So, das ging halt beim Passat nicht.
Ja, nee,
also Kofferraumvolumen ist wahrscheinlich, der Passat hatte wahrscheinlich mehr Volumen.
Also zumindest als Variant, auf alle Fälle.
Ja, ich rede jetzt vom Variant, ja.
Und beim Passat, also ich würde gern gleich nochmal zum Renault zurückkommen, aber beim Passat, da habe ich ja noch in Erinnerung, da ging es ja los mit Herrn Piech, der dann vollkommen durchgedreht ist. Den gab es als
V8. Ja, gab es als V8.
Das war richtig geil. Also mich hat ja damals ein Passat überhaupt nicht angemacht. Heute finde ich, ist das einer der schönsten Passats. Ich finde den Nasenbär auch sehr schön. Weißt du, der keinen Kühlergrill hat vorne.
Der keinen Kühlergrill hat, ja.
Aber der hier, der ist sehr zeitlos, sehr klassisch. Und dann gab es den halt mit dem W8-Motor, also überhaupt ein W-Motor. Ja, das ist ja auch schon so abgefahren halt. Und dann hast du da so eine Granate, der hatte 275 PS gehabt. Das ist schon echt ein.
Ja, früher haben sie manchmal so komische Sachen gemacht, ja. Aber also komisch im Sinne von, also wir finden es ja gut. Also es ist
mutig.
Ja, mutig. Ja, mutige Sachen, ja, so muss man es eigentlich.
Und was ich ganz cool fand, der hatte ja so hochstehende Lichter, die zwei Kreise drin hatten. Also die waren eigentlich vertikal unterteilt, waren drei Bereiche und dann waren da zwei Kreise drin. Also so ähnlich wie bei einer R-Klasse auch, weißt du, dass man so eine Formsprache genommen hat, wo man gesagt hat, das ist jetzt ein relativ eckiger Rückstrahler und dann machst du aber dann auch mal so Kreise rein. Wie dem auch sei, die standen hochkant. Und dann habe ich mal ein anderes Fahrzeug gesehen, ich weiß nicht, was das war, ein Pagani oder irgendwas anderes. Und der hat die gleichen Rücklichter gehabt, nur der hat die dann liegend hingestellt.
Ja.
Und das sah komplett anders aus, viel geiler. Aber du wusstest sofort, ah Mensch, ist ja hier vom Passat, sind das die Rücklichter, ne? Also, und das beim Supersportwagen dann.
Das war, ja, Pagani wär ein Supersportwagen. Der ist in meiner Liste nicht.
Der ist auch nicht in meiner Liste, aber der Passat tatsächlich war auch bei mir drin. Voll verzinkte Karosserie.
Ja.
Wirklich eine viel bessere. B5, viel bessere Qualität als die Vorgänger
guter,
auch.
Ein guter Passat, einfach. Punkt.
Ja.
Also. Ja, aber der Renault Scenic, der war jetzt nicht so geil verarbeitet. Aber
also, auf den wollte ich auch nochmal zurück.
Aber Fahrzeug, also ja, also ich muss sagen, dass da, also Renault ist ja eh immer extrem mutig, muss man sagen, im Design. Also die haben ja schon einiges auf den Markt gebracht, wo man sagt, Alter, interessant. so, ne? Aber schon immer, ne? Also auch wenn du noch weiter zurückguckst, also was die so gemacht haben früher, so auch mit dem Lenkrad und so, also oder Renault und Citroën, ja beide, ne? Also Citroën noch wilder, ne?
Darauf wollte ich zurück beim Renault. Ich glaube, der hatte die Hupe am Lenkschockhebel. Oder war es bei Clio? Bin ich mir nicht so richtig sicher. Die hatten so einen fetten Satelliten, sage ich mal, als Hebel gehabt an der linken Seite. Und da war meiner Meinung nach die Hupe oben drauf. Also nicht auf
dem Fall. Über 100.000 gefahren. Also 75.000 in einem Jahr mit dem Scenic.
Boah.
Ich weiß das nicht mehr.
Du, ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, ne?
Mhm. Und was weiß ich, danach habe ich einen Seat Alhambra, meine ich. Oder habe ich da was anderes noch zwischendurch?
Ja, das ist vom Charan der Ableger, ne? Ja,
Alhambra. Ich überlege gerade, ob da noch vorher was anderes war.
Ford Galaxy, ne?
Ja, ich überlege gerade, habe ich einen Ford Galaxy gehabt oder?
Die waren ja auch alle baugleich, fand ich auch eine spannende.
Nee, ich hatte erst einen Galaxy. Ich hatte erst einen Ford Galaxy und der war vom Sitzkomfort her, also 70.000, 80.000 in einem Jahr, das ist ja schon viel, ne?
Du sitzt ein bisschen im Auto, ja.
Aber das war so schön. Nicht mehr in dem Scenic setzen zu müssen. Also das ist, also man kann da mal mit in Urlaub fahren, also echt ein gutes Familienauto, aber ich würde den heute nicht kaufen, also die meisten sind also
meinst du, wird kein Klassiker, obwohl er jetzt ein Oldtimer ist?
Nein.
Wahrscheinlich gibt es auch keine mehr, ne?
Wenig, ja. Ich hab jetzt auch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt, ja.
Und, also was
gleiche Karte, ja, ich habe noch ein Auto, was gleiche Kategorie irgendwie ist, mehr oder
weniger. Aber warte mal, bevor du dazu kommst, beim Scenic, weil du es gerade angesprochen hast mit den Sitzen, mir sind die Sitze auch in Erinnerung geblieben. Ich habe die immer mit Velour-Bezug Erinnerung.
Keine Lederausstattung. Also vielleicht gab es noch ein Sondermodell.
Wahrscheinlich gab es so ein Baccarat oder sowas, das wird schon gegeben haben mit Leder. Aber Velour und dann so auch ganz fancy Muster.
Ja, und halt 90er halt, ne?
Kein richtigen Seitenhalt und Rückhalt. Nee, also die sahen sehr bequem aus, aber irgendwie so eher wie ein Sofa als wie ein richtiger stützender Sitz.
Ja, die hatten natürlich diese Farben. Also die waren damals so, also meiner hatte, wie gesagt, der war lila von außen und dann von innen gab es graue Sitze und die hatten dann so
bunte Flecken drin, ne?
So Dreiecken drin, ja, und irgendwelche Geometrien so in verschiedenen, fancy, in verschiedenen Farben. 90er, schon ein bisschen hart, ja.
So, dann hast du gesagt, du hast noch was aus der Kategorie.
Ja, ein Saxo.
Citroën Saxo, stimmt.
Citroën Saxo, ja.
Stimmt, das war so, das war der Nachfolger.
Das ist kein Minivan, das ist schon so, dass Renault Mégane Scenic, das war schon, das ist der erste seiner Kategorie gewesen, aber der Saxo war ja auch so komisch, also so
auch ein Minivan.
Auch so rund geformt.
Ja.
Ja, auch Minivan-mäßig.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die sich abgesprochen haben oder
keine Ahnung. Naja, PSA und Citroën ist ja eher.
Ja, ich weiß es nicht.
Aber ich habe auch.
Während der Entwicklung ist vielleicht ein Mitarbeiter von der einen Firma zu anderen.
Ich habe aber auch ein Citroën.
Ja, welchen?
Den ersten Hochdachkombi.
Den ersten Hochdachkombi von
der Citroën. Eine typisch französische Erfindung, bei uns gar nicht so populär. Der Berlingo.
Ah, der wird 30?
Ja. Der Berlingo ist von 96 bis 2009 gebaut worden. Und das sind ja so wie die Fouget oder wie heißt die? Die Citroën D2. Die Ente halt sozusagen mit dem Kasten hinten dran.
Ja, genau.
Ne? Und der Berlingo ist der erste Hochdachkombi.
Das ist ein Hochdachkombi.
Den es da so gab. Eine Gattung, die es bei uns nie geschafft hat. Das gab es von Opel. Gab es einen Opel Corsa, der hieß Combo. Auch das gleiche Ding. Ne? Fiat Doblo. Lauter solche Dinger, das ist bei uns nie gelaufen. Die hast du, wenn überhaupt, für einen Behindertentransport gehabt, tatsächlich, weil du dann.
Ja, dafür sind sie auch gut geeignet, weil man sie auch gut umbauen konnte mit der Rampe hinten und so.
Genau, und dann rollst du hinten rein und so, aber ansonsten hat keiner so ein Hochdachding gefahren.
Aber das konnte man mit dem Volvo auch machen.
Mit
Hochdach mit einbauen. Mit dem V70, der auch 30 wird dieses Jahr.
Mit Hochdach?
Könnte man machen, ja, als Umbau so, weißt du? Ja,
okay, könnte man machen, aber gab's das? V70 mit Hochdach?
Nein, also nicht als als Standard. Nein.
Aber stimmt, Volvo hatte ich auch gesehen, V70.
Ja.
Und
auch runder geworden, ne?
Noch
also das war irgendwie das Jahr, weil wir haben jetzt schon, also, ne, der K, also das ist fast eine Kugel, ne?
Ja.
Der Scenic, auch total rundes Auto.
Das meinte ich ja, dass
der
das Saxo, so.
Der total rundes Auto. Der SLK fällt ein bisschen da raus. Der Mercedes, also die V-Klasse, war auch ziemlich, also ist natürlich, aber für einen Van auch viele runde.
Abgerundete Ecken und so.
E39, der BMW E39, der 5er, ne? Der
ist. Das meinte ich mit Biodesign, weißt du? Das ist alles so nicht mehr so kantig, sondern eher.
Ja, gar nicht mal Volvo, die eigentlich. Ja.
The Brick, ne?
Ja, wobei natürlich die, die ganz alten Volvos, ne?
Ja, die waren rund, Buckel-Volvo.
Ja, genau, Amazon, die waren alle rund und dann irgendwann wurden sie halt eckig. Und
ich habe noch ein schönes rundes Auto.
Welches?
Aus meiner ersten Kategorie, die ich hatte, Roadster.
Noch ein Roadster, der 30?
Ja. Und eigentlich wirklich ein ganz klassischer Vertreter, nur man hat den ganz oft nicht auf dem Schirm und ich finde es ein wunderschönes Auto.
Jaguar.
Nee, ist ein Euro, ist ein Italiener. Das kleine Bötchen. Fiat Barchetta.
Fiat Barchetta.
Ist ein schönes Auto. Nee, ernsthaft. Ich finde den wirklich toll.
Ich muss ihn einmal googeln, damit ich nicht über den falschen.
Der Fiat Barchetta hatte Rückleuchten, die ins Blech bzw. Kunststoff so eingelassen waren. Zwei links, zwei rechts.
Nicht, dass ich das falsche Auto. Nee, ich habe schon das Auto.
Ganz,
ja, genau. Das ist wieder 124er oder so. Das, ne?
Ja, wie das Fiat Coupé, so die Scheinwerfer in der Art. So eingelassen in die Karosserie sozusagen. Sehr.
Den habe ich nicht mehr auf dem Zettel, aber jetzt, wo ich die Bilder sehe, mag ich das, glaube ich, das Auto. Aber das ist wahrscheinlich sehr klein, ne?
Der ist sehr, sehr klein. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Studienzeit.
Das finde ich bei dem Z3 auch so.
Das ist ein Z3, konntest du gar nicht benutzen. Da konntest du
von eine Zahnbürste mitnehmen. Tucken. Aber gut, man hat die halt damals so gebaut, ja.
Ja, aber Z3 damals wirklich total eng, wenn du drin gesessen hast. Ein Kumpel von mir hat den gehabt. Und Kofferraum kannst du vergessen, da konntest du eine Zahnbürste reinlegen. Das war's dann. Und beim Barchetta ist ähnlich.
Wahrscheinlich ähnlich, ja.
Nutzwert sehr gering, aber ich finde den sehr schön. Und dann später mit dem Facelift hat der eine dritte Bremsleuchte auf den Kofferraum bekommen. Und den gab's in so geilen Farben, zum Beispiel in Orange.
Ja, in den 90ern hat man sich ein bisschen mehr noch getraut, ne?
Ja. Aber das ist echt ein cooles Auto. Das war für mich so ein Mitbewerber zum MX-5.
Ja. Ja.
Und ich fand den wirklich und finde den immer noch gut. Also ich weiß nicht, wo die preislich liegen, aber das war auch so.
Ja, den habe ich jetzt in meiner Liste nicht, deshalb habe ich den nicht rausgesucht.
1,8 Liter, 16V. Wiegt wahrscheinlich auch nicht viel. Und der hat halt so ein Design wie in den 50ern, sage ich mal. Also der war richtig schön, auch rund halt, ne? Ein bisschen keilförmig, aber trotzdem rund.
Ja, sehr rund und dann ja auch nochmal so einen Schwung in der Mitte reingebaut, ne?
Ja.
Dass man da, hat man ja auch nochmal so ein bisschen was, ja. So.
Ich habe noch.
Die sind wirklich alle rund, weil das, ich habe ja noch den ein Auto dabei, was ich sehr mag, den Land Cruiser.
Ja, auch schön.
Und also Bauserie J9, ne,
ja,
ist diese Bauserie. Und die ist auch unter den Land Cruisern eine total runde Variante. So, komischerweise. So, mir war das gar nicht so bewusst, dass das Ende der 90er so in diese Richtung ging. Da war der SLK, war ja richtig ein kantiges Auto im Vergleich, ne?
Eigentlich auch nicht. Man denkt es so, wenn man gerade die Rückleuchten sich anschaut, ja, ne? So dreieckig und wenn er hinten abgeschnitten ist, aber der hat eigentlich auch so eine schöne, runde, fließende Form, wenn du mal von der Seite
guckst. Fließend ist der von der Seite, ja. Von der Seitenlinie, das ist keine Frage, ja. Aber der Toyota Land Cruiser, der war ja auch viele Jahre sehr eckig und jetzt ja auch wieder, ne? Mhm. Und jetzt sieht er ja auch ganz anders aus, muss man sagen.
Also ist auch die Frage, ob es jetzt wirklich ein echter Land Cruiser ist.
Da gibt es die Diskussion, ja. Ne?
Also ich glaube, das ist eher ein schönes Auto, als dass es eins ist, was in der Wüste auch noch fährt, wenn
das hat man bei dem auch damals fährt. Gesagt, Ende der 90er. Weil er auch mehr, also so SUV-mäßig geworden ist. Also,
mehr für den Boulevard als für
aber trotzdem cooles Auto. Offroad. Ich war überrascht, dass der liegt so bei 15.000 laut Oldtimer-Markt.
Okay, mit was für einer Kilometerleistung?
Ne? Also Zustand 2 und dann hat er ja Kilometer geben die ja da nicht an, aber was wird er haben? Dann 100.000 wahrscheinlich.
Ja.
Ne?
Also ein tolles Auto, Land Cruiser, macht man, glaube ich, nichts falsch. Ich habe noch 3 Autos aus dem VW-Konzern bei mir auf der Liste.
3?
3.
Aus dem VW-Konzern. Audi A3?
Ja, richtig. Audi A3, der erste A3.
Ja.
Und da kann ich mich an eine Sache erinnern.
Skoda Octavia, ich zähle mal kurz.
Habe ich auch, genau. Ja.
Und Passat hatten wir ja schon.
Er ist wieder ein Audi. Den Tipp gebe ich dir.
Noch ein Audi?
Ja, und das ist eigentlich bloß eine Variante.
Weiß ich
Audi nicht. S8. Der 8-Zylinder.
Ist der 96 rausgekommen?
Der ist 96 rausgekommen, ja.
Wie geil. Den fand ich ja sensationell.
Na, tja, hallo, na, selbstverständlich, wer den nicht sensationell findet. Quadro, Aluminiumkarosserie, 340 PS.
Ich habe mir den immer als Kombi gewünscht.
Ja.
Überleg mal, ein S8-Variant.
Tja, da wärst du der Vertreterkönig gewesen auf der Autobahn.
Auf jeden
Fall. In Rot lackiert und Hilti auf der Seite draufstehen, dann weißt du, da fährt dann der Richtige damit.
Ja,
nee, kurz zum Audi A3.
Ja.
Was ich so
super
lustig
finde. Super rund auch gerade im Vergleich zu heute. Und ich finde, dass er, und ich weiß gar nicht, ob das so ist, der ist gefühlt kleiner geworden, oder? Das ist eins der wenigen Autos.
Nö,
finde ich nicht. Doch, meine Tochter hat ein A3, jetzt so ein aktuelleres Modell, 3-4 Jahre alt. Und ich so, manchmal, weiß ich nicht. Also der war ja immer größer als der Polo, oder nicht?
Der ist größer als der Polo. Ist ja das Derivat vom Golf 4.
Ja.
Und das Lustige ist, der ist vorm Golf 4 rausgekommen. 1 oder 2 Jahre vorm Golf 4. Mhm. Und deshalb gab es den am Anfang nur als Dreitürer. weil man keine Konkurrenz zum Golf 4 machen wollte, den es ja standardmäßig immer als 3 und als, also als 3 und 5 Türer gab. So.
Ja, 5 Türer. Ja?
Und deshalb hat man den am Anfang nur als 3 Türer angeboten. Ich finde den 5 Türer auch überhaupt nicht schön, obwohl er praktischer ist. Aber den A3, super geiles Auto. Gefällt ja, mir richtig. Auto,
gar keine Frage. Bis heute, finde ja. ich.
Also und qualitativ super.
Bis heute. Ja, so hat Audi sich ja auch insbesondere damals ja abgegrenzt. Also das war ja immer klar, dass wenn man einen Audi hat, dass man auf jeden Fall einen schöneren Innenraum hat, einen besseren verarbeiteten Innenraum. Und ja, von außen jetzt nicht unbedingt besser, also auf hohem Niveau. Aber es war auf jeden Fall immer das besser verarbeitete Auto, ja.
Und der Golf 4 war ja schon sehr gut verarbeitet.
Auch dem VW-Konzern, ne?
Ja, also super Auto. Kriegst du, glaube ich, auch gar nicht mehr so günstig. Später gab es dann auch das Cabrio, aber ich weiß nicht, ob das von der Baureihe schon gab. Ich glaube, das war erst eine Baureihe später. Ich
würde behaupten, nein. Also das ist 8L.
Genau.
Ist die aktuelle oder ist die aktuelle 30-jährige Baureihe, also für uns aktuelle Baureihe, die jetzt 30 wird und ja, 1,6 Liter hat er damals gehabt. Also da war ja das gleiche drin wie beim Passat, glaube ich.
Ja, ne? Aber das Interessante ist doch der 1,9 Liter TDI.
Ja, klar.
Als Quadro.
Ja, klar.
Das macht Spaß.
Ja, also sowohl beim A3 als auch beim Passat als Synchro dann, ne?
Ja.
Ja klar, 1,9 TDI ist natürlich.
So, und dann habe ich jetzt zum Schluss, haben wir ja schon gesagt, Skoda Octavia. Und damit hat Skoda den Grundstein gelegt für den wahren Volkswagen, finde ich. Weil das qualitativ gute Autos sind, durchdacht und halt deutlich günstiger als ein VW.
Ja. Ja gut, der Skoda hat ja damit angefangen, also die wurden ja da, das war mit so eins der ersten oder wenn es nicht sogar das erste Fahrzeug war, glaube ich, unter dem VW-Dach, ne? Also Skoda ist eine Traditionsmarke aus der Tschechei.
Tschechien.
Gibt's schon lange, wenn man da Tschechei mal, also in Prag gibt es auch eine Oldtimer-Messe, die nicht sehr groß ist, aber ganz nett und da gibt es auf jeden Fall auch mal so ein paar alte Skodas zu sehen und da sieht man dann so ein bisschen mehr die Geschichte von dieser, also die hat schon auch eine langjährige Geschichte, aber unterm VW-Dach kam halt der Octavia 1 als erstes raus oder eins der ersten Modelle, ich weiß nicht, ob es das erste war und ja, seltener Anblick heute, muss man ja sagen, ne? Haben nicht viele überlebt, aber Skoda hat sich zu einem Volksauto entwickelt, das stimmt,
genau.
Das sehe ich auch so.
Das gute stimmt. Qualität. Und also bewährte Qualität und immer durchdacht. Ne? Also du hast dann so Kleinigkeiten wie
ja, und guck mal, 10.000 Euro weniger als ja. ein A3.
Ja. Ja.
Und oder auch ein Passat. Also du konntest dir einen Passat halt kaufen. Also ich habe hier die D-Mark-Preise, ja, 34.000 Mark hast du für den Passat hingelegt, 1,6 Liter, ne? Und für den Octavia 1 hast du halt 23.900 hingelegt.
Jetzt würde ich aber sagen, dass der Octavia 1 noch nicht so das Niveau hatte von einem Passat. Aber heute sind aber die
du konntest alles machen damit, was du auch mit dem Passat machen konntest.
Ja, klar, klar, auf alle Fälle. Aber heute sind die ja baugleich. Ne? jetzt ja, weiß ich nicht, ob es der Superb ja. ist und der Passat oder der Octavia. Ich glaube, es ist der Superb. Superb, das ist eine Nummer größer sozusagen und Passat ja, genau. sind baugleich. Das ist nur eine andere Front, andere Schürze, aber guck dir die Seitenlinie an, das ist ein und dasselbe Auto.
Ja.
Und da würde ich dann echt sagen, nimmst du den Skoda. Und was ich bei Skoda so cool finde, das wollte ich noch kurz sagen, diese Gimmicks, die halt drin sind. Du hast bei Rolls-Royce einen Regenschirm in der Tür drin. Hast du bei Skoda auch. Ne? Du hast im Tankdeckel einen Eiskratzer drin.
Ja.
Du hast an der Windschutzscheibe so einen kleinen Plastikbügel, damit du diese nervigen Parkzettel daran machen kannst und so.
Das hat Volvo auch.
Immer solche durchdachten Geschichten. Jetzt haben sie hier beim L-Rock, fand ich auch eine super simple Idee, im Flaschenhalter, also im Cupholder, auf dem Boden sind so ein paar Noppen.
Ja.
3 oder 4 Stück.
Warum? Ach so, das ist ja bei Skoda, ja.
Weißt du, warum?
Ja, damit man die Flasche einhändig aufmachen kann.
Richtig. Und so
es simpel. Halt Wasserflaschen gibt die oder Colaflaschen ja auch, ne?
Naja, die haben ja so einen so Boden halt mit einzelnen Füßchen, sage ich mal.
Genau, ne? Genau. Und die gehen dann in diese.
Genau. Die werden von diesen Noppen aufgehalten und dann kannst du
drehen. Ich habe Octavia, bin ich zweimal hintereinander gefahren als Firmenwagen. Den RS natürlich, ne?
Diese RS. Sehr schön.
Und super, 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 super Auto. Also ich bin dann 6 Jahre Octavia gefahren, wenn du so willst. Jetzt bin ich hintereinander gefahren und auch viel gefahren. Also das waren auch so meine Zeiten, wo ich 70, 80, 90.000 im Jahr gefahren bin. Und danach habe ich mir dann ein Mercedes geholt, genau. Von Octavia zu Mercedes gewechselt. Und ich habe das vermisst. Also ich habe das gar nicht so einfach, wieso haben die das nicht? Ne? So, also, ja, aber haben sie nicht. Hat keiner. Hat nur Skoda.
Ja.
Ich glaube, das hat keiner nachgemacht. Ne?
Welchen Skoda findest du, jetzt weichen wir ein bisschen ab, aber welchen findest du aktuell gut?
Habe ich nicht so auf dem. Also ich habe den Superb, habe ich letztens gesehen, weil ein Freund von mir sich den bestellt hat. Deshalb habe ich mir den mal genauer angeguckt. Das ist gut. Finde ich echt gut. Ja. So, also ist ein modernes, schickes Auto, finde ich. Mhm. Kann man auf jeden Fall machen. Weiß nicht, wo der jetzt preislich liegt. Aber der Superb ist schon echt groß, weil die Skoda-Fahrzeuge auch immer einen Tucken größer sind. Also ich würde behaupten, dass es mehr Kofferraumvolumen im Superb ist als im Passat, obwohl die baugleich sind. Aber wahrscheinlich hat der ein bisschen größeren Kofferraum. Ich würde wahrscheinlich immer zu einem Octavia tendieren, weil das auch immer noch ein großes Fahrzeug ist. Mhm. Optisch finde ich jetzt gar nicht so viel Unterschied, ja. Und dann gab ja noch den Yeti oder sowas, ne?
Der Yeti, den gibt es aber nicht mehr. Den fand ich designtechnisch schon sehr mutig, aber gar nicht hässlich. Also
der war halt eigentlich unter diesen Hochdach-Kombis der coolste irgendwie.
Ja, oder? Ja, genau, finde ich auch. So. Finde ich auch. Und tatsächlich Hochdach-Kombi, da haben wir ihn wieder, ne?
Ja, also, da haben wir ihn wieder, ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Also bin ich nicht genug im Thema, aber ich würde wahrscheinlich auf einen Octavia schielen, denke ich. Auf den.
Also tatsächlich Superb finde ich auch, wie der Name schon sagt, sehr Superb. den Kodiaq finde ich cool, das ist das SUV von denen, der große. Der ist
den habe ich auch gehabt.
Der ist mir aber ein Ticken zu groß sogar. Ne? Also
den Kodiaq, sehr groß. Den haben wir gehabt und den gab es damals noch nicht mit RS, sondern der kam ja erst später.
Den gibt es jetzt erst mit RS.
Ja, genau, das ist ein bisschen schade. Aber wir sind den Kodiaq auch 3 Jahre gefahren. Als Familienauto. Mhm. Super guter SUV.
Also
Leistung, Hammer. Also das haben sie echt, ich verstehe es auch nicht. Also
ich finde den richtig gut, aber zu groß für Kodiaq. Meine Verhältnisse.
Ja, Kodiaq ist super geiles Auto.
Und auf meiner Nummer 1 ist der Elroq. Der Elroq ist, heißt der Elroq? Doch, das ist ein Elektrofahrzeug. Oh Gott, jetzt morg ich mir was ein. Aber so viel Platz in drin. Ich habe in dem schon mal gesessen. Und
du meinst jetzt als Neuwagen halt, ne?
Als Neuwagen, klar, jetzt nicht, ja. Nicht ein älteres Fahrzeug. So durchdacht, also das ist ein cooles Auto. Finde ich wirklich gut. Wenn du einen Verbrenner haben willst, natürlich nicht, gibt's nicht, aber das finde ich echt schön.
Nee, da haben wir ja gerade ein paar Autos vorgestellt, die jetzt ein H-Kennzeichen kriegen. Bei einigen macht es auch keinen Sinn, beim K sich ein H-Kennzeichen zu holen, ist eigentlich. Und die haben alle, also wenn es um die Umweltzone geht, ich glaube, wir haben jetzt nicht ein einziges Fahrzeug gehabt, was nicht eine grüne Plakette bekäme, würde ich behaupten.
Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
96, 96.
Bei den Dieseln kann das durchaus schon sein. Aber ein Ford K würde ich mir mit DIN-Kennzeichen holen und den würde ich dann auch nicht ummelden. Das sieht doch gut aus.
Ja, das kann man machen.
Ja. Und dann brauchst du auch kein H-Kennzeichen.
Nee, dann brauchst du kein H-Kennzeichen.
Sind wir denn mit deiner Liste durch?
Ja, mehr oder weniger. Also V70 ist halt nochmal ein Auto, was ich, was ich halt wirklich ganz toll fand. So, auch immer heute noch toll finde. Ich finde es ein ist tolles Auto.
Ist ein zeitloses Design.
Ja, und der 5er BMW, also der E39, finde ich auch cool. So, das, der
definitiv.
Ist noch mit drauf. Dann ist hier noch, ich habe noch einen Jaguar mit drauf, ein XK8 als Coupé.
Ah, XK, stimmt. Sehr schöne Autos. Sehr, sehr schöne Autos. Und da wüsste ich auch nicht, ne? Ich wüsste auch nicht, ob Cabrio oder Coupé. Ich finde fast das Coupé noch schöner.
Ja, das Coupé ist halt das, was jetzt das jetzt 30 wird. Das Cabrio gab es wohl irgendwie später erst, ne?
Ach so, okay. Ja, finde ich schöne Autos. Die XK sind echt schön. Die haben noch diese coole Automatikschaltung, die wie so ein U geformt ist, die Schaltkulisse.
Ja, genau. Na? Ja, die sind noch mehr Jaguar als alles, was danach dann so kam.
Ja.
Ja. Sie sind also auch mit der langen Motorhaube und so, und sie haben halt dieses, hier ist ein Jaguar.
Das ist ein Jaguar, das stimmt. So. Ah, schön.
Das ist so, ja.
Schönes Ding. Das ist schon
über eine Stunde, sehe ich gerade.
Oha. Du, ganz entspannt. Ich habe ja noch ein paar Messen aufgeschrieben.
Lass uns nochmal über die Messen reden eben.
Gehen wir doch mal schnell über die Messe rüber. Wir sagen ja immer, die erste Messe im Jahr ist die Bremen Classic Motor Show, ne?
Ja, in Deutschland.
Im Januar geht's los. Hm. Nee, stimmt nicht. Es gibt in Erfurt eine Messe vom 16. bis 17. Januar, die Old Thema. Habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich werde mich da mal ein bisschen einlesen und finde ich cool, dass es sowas gibt. Ist jetzt bloß 2 Tage, aber so what? Bremen will ich wirklich mal hin. Ich war noch nie da. Eigentlich ist das ein Muss. Eigentlich muss ich mal übers Wochenende nach Bremen.
Ja, Bremen ist schön. Ich bin leider nicht da. Ich bin beruflich im Ausland, genau an dem Wochenende.
Dann haben wir die Retro Classics in Stuttgart. Diesmal im Februar, 19. Jetzt bis 22. Dann gibt es die Technorama in Kassel, da war ich auch noch nie.
Ja, ist mehr eine Schraubermesse.
Okay. Dann die Retro Classic in Essen. Die Veterama.
Die ist ja das erste Mal.
Genau, unter diesem Namen, so in der
Form. Unter diesem Namen, da muss man mal gucken, wie das wird. Genau, das ist spannend auf jeden Fall.
Na gut, aber es sind ja die gleichen Veranstalter wie die Retro Classics in Stuttgart.
Stuttgart oder Bavaria, ja. Genau, ja. Also Nürnberg und so weiter. Ja, genau. Ja, deshalb, aber die haben ja auch andere Sachen schon mal probiert, also Berlin zum Beispiel oder so. Wie auch immer, ich will jetzt nicht sagen, also Stuttgart ist halt gesetzt und passt, aber ich bin mal gespannt, wie die dann in Essen ankommt.
Dann haben wir
unter neuer Leitung.
Die Veterama Hockenheim.
Veterama Hockenheim, ja. Ist auch ein bisschen mehr Schraubermesse, so wie die in Kassel. Okay. Und dann gibt es in Mannheim auch nochmal eine, ne?
Ja.
Das sind, also wenn man Teile braucht, dann ist das die richtige Messe. Wenn man jetzt schöne Atmosphäre haben möchte, Oldtimer-Lifestyle und so weiter, dann sind diese drei Messen nicht unbedingt.
Dann habe ich noch auf dem Zettel Klassikwelt Bodensee, da habe ich aber noch keinen Termin, voraussichtlich im Mai.
Ja, sehr schöne Veranstaltung.
Und dann hatten wir ja schon gesagt, Techno-Klassiker, diesmal in Dortmund.
Ja, im September, ne?
Und im Oktober die Veterama in Mannheim.
Genau,
also die Veterama in Mannheim. Gibt es eine ganze Menge. International habe ich auch noch mal geguckt.
Paris.
Paris, jetzt wieder Ende Januar, ne? Ja. Retromobil.
Und davor dann in Holland, in
Interclassics in Maastricht.
In Maastricht, genau. Interclassics genau. In Maastricht. Eine sehr exklusive Veranstaltung, muss man sagen. Also
okay.
Hochwertige, also normalerweise sehr viele hochwertige Fahrzeuge, sehr guten Zustand, seltene Fahrzeuge, ist eine Messe für finanziell gut dargestellte Käufer.
Okay, na gut, dann brauche ich da gar nicht erst hingehen.
Schön, darüber zu laufen. Nein, gutes Messegelände, alles. Die ist auf jeden Fall, das auch, die ist, ist schön.
Dann auch sehr bekannt in Florida, Amelia Concours.
Ja, auch. Schöne Veranstaltung.
Le Mans Classic im Juli.
Oh, ist dieses Jahr. Die ist alle 2 Jahre normalerweise.
Ja.
Sehr coole Veranstaltung, weil auch tatsächlich immer ein Rennen stattfindet. Rennen,
genau.
Man muss zu Fuß ganz gut dabei sein oder sich einen Roller mitnehmen, weil die eigentliche Messeveranstaltung, es ist ja Outdoor, ne? Ist draußen. Mhm. Und an dieser Rennstrecke und man muss eben dann von Dörfchen zu Dörfchen, wenn man so will.
Okay.
Also das hört sich jetzt zu weit an. Man kann das schon laufen, so 5 bis 10 Minuten, dann ist man im nächsten Bereich. Aber es gibt verschiedene Bereiche, wo man halt hinläuft. Und sehr coole, sehr, sehr schöne Messe. Es ist eigentlich mehr ein Event. Also es ist mehr
eine Rennveranstaltung mit Ausstellung.
Ja, genau. Mhm. Also da ist richtig was los. Das ist richtig cool.
Und dann habe ich noch, was ich auch mega cool finde, Pebble Beach. Ist im August.
Pebble Beach, ja.
Also das ist für mich so eine typische Konkurveranstaltung.
Das ist eine typische Konkurveranstaltung, ist sehr elitär, muss man sagen. Hm. Ist sehr weit aus, ist auch sehr, sehr, sehr weitläufig, also von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort.
Da warst du schon mal.
Und da muss man auch ein bisschen Geld haben. Hm. Weil alles, das ist sehr. Ja, wie Amerikaner das halt machen. Ne?
Ich glaube auch, dass es sehr inszeniert ist. Ne? Also,
genau, das wollte ich damit sagen. Das ist nicht dahin, so.
Man geht dahin als Investment und hat dann sein Fahrzeug so präpariert und nach den Vorgaben, sage ich mal, vorbereitet, dass du halt auch weißt, du gehst da mit dem Pokal nach Hause. Das ist keine
Zufall. Nee, das ist auch Business, das ist auch, dass sich Leute, die in anderen Bereichen Big Business machen, sich da treffen und einfach eine gute Zeit miteinander haben und da aber auch dann das ein oder andere Ding besprechen. So, das ist halt, ja. Mehr Lebensfreude kriegt man in Goodwood.
Und Goodwood haben wir natürlich auch noch auf der Liste drauf. Aber du hast es jetzt an für sich schon schön zum Schluss zusammengefasst. Mehr Lebensfreude gibt es gar nicht als das, was wir hier präsentiert haben heute. Als kleinen Jahresausblick. Wie gesagt, den Rückblick haben wir uns erspart.
Es kommen ein paar schicke, runde Autos mit mutigen Farben nächstes Jahr, die 30 werden.
Und wir sind auch wieder unterwegs, ne? Also
wir werden auch wir sind auch schon über 30.
Wir sind auch über 30, aber wir werden uns halt auch auf der einen oder anderen Veranstaltung blicken lassen, beziehungsweise.
Ja, eine Rallye ist ja gebucht.
Ein oder andere
wir werden Rallye, auf jeden Fall in Stuttgart sein. Das ist schon gebongt und alles andere. Da lassen wir uns mal.
Na, wir sollten schon bleiben. Wir sollten schon ein bisschen mehr machen als sonst. Also mir gefällt das immer sehr, mit dir über eine Messe rüber zu gehen oder erst recht irgendwo eine Veranstaltung zu fahren. Und diesmal, mein Freund, fahre ich und du musst das Roadbook lesen. Ne? Das haben wir jetzt mal die letzten Jahre.
Wenn du nicht unter den ersten 10 sein willst,
sehr schön. Machen.
Wir sollten ernsthaft, das sage ich jetzt mal hier in der Öffentlichkeit, wir sollten mal ernsthaft Goodwood in das Auge fassen.
Ja.
Das ist ein Muss.
Das ist September, oder?
Ja.
Ja.
Da haben wir noch viel Zeit zum Planen.
Haben wir noch viel Zeit zum Planen, das stimmt. Auf alle Fälle haben wir uns ein bisschen was vorgenommen fürs neue Jahr. Jetzt blicke ich doch einmal ganz kurz zurück ins vergangene Jahr. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken.
Nee, du musst noch nicht bedanken. Ganz zum Schluss wollen wir noch einmal, wenn du über den Rückblick sprichst. Nein, es gibt ja was, du bist ja im Pagode-Club tätig und dann,
oh ja.
Wenn wir dann nochmal über den Rückblick sprechen, ihr habt da eine schöne Veranstaltung nochmal zum Jahresende gemacht. Oder Veranstaltung ist Quatsch, eine Aktion am Leben erhalten, wo wir beide sogar in eine Zeitung gekommen sind.
Also
vielen Dank dafür. Aber eigentlich geht es nicht um Rückspiegel, sondern es ging eigentlich um die Aktion, die ihr über den Pagode Club gemacht habt. Und was habt ihr da genau gemacht? Na, ich weiß es natürlich, aber du kannst es besser wiedergeben, weil du es ja getan hast.
Das stimmt. Also kann man gerne nachlesen in der Autobild online. Ich bin schon seit, also vielen Dank, dass du es nochmal ansprichst. Ich hätte jetzt tatsächlich abmoderiert, aber es war
Ich wollte einmal drüber sprechen, weil ich das echt cool finde, dass ihr das macht. Und ich weiß, wie viel Arbeit sowas bedeutet. Aber es ist jede Minute wert, meiner Meinung.
Also die Zeit nehmen wir uns noch. Oldtimer bedeutet für uns ja Lebensfreude. Das ist unser Hobby, das macht uns Spaß. Wir machen diesen Podcast, wir fahren Rallyes, wir sind in Clubs aktiv. Und seit 2008 bin ich organisiert tätig, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen in Berlin und Brandenburg. Und habe das von Anfang an mit Oldtimern verbunden. Und da hatten wir zu Beginn in Berlin die Charité, unter anderem die Charité unterstützt, dort die kinderonkologische Station, das ist also die Station mit krebskranken Kindern, haben da viele schöne Aktionen gemacht. Und dann hatten wir 2017 die Idee gehabt, eine Weihnachtsaktion zu machen. Und dann haben die uns ganz offen und ehrlich gesagt auf der Station, dass es total lieb und nett ist und sie finden es großartig, dass wir uns das ganze Jahr über engagieren. Aber zu Weihnachten brauchen sie jetzt keine gesonderte Aktion, weil da sehr viele andere Leute kommen, die die Station unterstützen. Und dann einfach noch zusätzlich was machen, ist nicht nötig. Ja. Und dann haben sie aber gesagt, es gibt dort in der Charité andere Stationen, die nicht diese Unterstützung erfahren. Und haben mich mitgenommen auf die kinderkardiologische Station. Das heißt, dort liegen Kinder, Jugendliche, die Probleme am Herzen haben, einen Katheter brauchen, einen Schrittmacher brauchen oder auch wirklich ein neues Organ brauchen, ein neues Herz brauchen. Und seit 2017 unterstütze ich dort die Station. Hab das erst mit einem anderen Wohltätigkeitsverein gemacht, der sich auch auf Oldtimer spezialisiert hatte. Und seit 2018 mache ich das mit einem Pagode-Club zusammen. Was machen wir? Wir sind dort immer für die Station ansprechbar, wenn sie Unterstützung brauchen. Aber insbesondere sind wir jedes Jahr zu Weihnachten dort und beschenken alle Patientinnen und Patienten, die dort auf der Station liegen, also alle Kinder. Und warum machen wir das? Weil wir halt der Auffassung sind, dass es nichts Blöderes gibt, als wenn du zu Weihnachten im Krankenhaus sein musst. Und dann kommen wir halt am 23. vorbei und verteilen dort Geschenke. Das ist immer in Abstimmung mit der Stationsleitung. Wir wissen also, wie viele Patienten da sein werden, wie viele Jungs, wie viele Mädchen, Altersgruppe. Und dann besorgen wir halt schöne Geschenke. Kommt auch immer sehr gut an. Und in diesem Jahr hatten wir noch was Besonderes gemacht. Das hat sich jetzt zeitlich so schön ergeben, dass das zu Weihnachten fertig wurde. Wir wurden von der Station einmal gebeten, ob wir die Station nicht anders gestalten können, also schöner gestalten können. Am Anfang war mal die Rede davon, in den Patientenzimmern eine Wand irgendwie farbig zu gestalten. Und das hat sich dann als Projekt immer weiterentwickelt. Und dann haben wir eine Gestaltung vorgenommen auf dem Flur der ganzen Station. Und zwar habe ich einen ganz tollen Künstler gefunden, den Jakob Möhring. Da kann man auch mal gucken unter wandbemalen.de. Der Cartoons malt und Gegenstände, die an der Wand dran sind, also was weiß ich, ein Feuerlöscher, ein Lichtschalter, ein Hinweisschild, das baut er in seine Cartoons mit ein, in die Geschichten, die da sozusagen entstehen. Und der malt es so großartig. Wir haben da insgesamt 7 Bilder gemalt. Also es ist wirklich der komplette Flur runter. Und unter anderem ist da auch eine große Pagode halt zu sehen, weil der Pagode-Club das finanziert hat. Wir hatten tolle Unterstützung gehabt, unter anderem von der Firma Stoh, die uns die Farben zur Verfügung gestellt hat. Also auch da nochmal vielen herzlichen Dank an der Stelle. Wir hatten Freiwillige gehabt, die die Wände gemalt haben vorher, dass die also schön geweißt sind. Und ja, wir hatten jetzt am 23. sozusagen die Einweihung gehabt, haben dann natürlich die Kinder beschenkt und die Station hat von uns auch noch ein besonderes Geschenk bekommen, nämlich einen Bollerwagen, der mit einem ganz speziellen Stoff ausgestattet ist, dass man, man sagt, wischdesinfizierbar dazu, dass man also den pflegeleicht benutzen kann. Warum jetzt ein Bollerwagen? Die Patienten, die da sind, sind oft an Geräte angeschlossen, angefangen von der Sauerstoffversorgung über medizinische Geräte zur Überwachung bis hin zu Medikamenten, die ihnen halt verabreicht werden über die Geräte. Und damit sind die immer ans Bett gebunden. Und ja, wir haben halt als Club in der Vergangenheit spezielle Kinderwagen besorgt, mittlerweile 3 Stück. Die sind krankenhauszertifiziert, TÜV zugelassen und. Da kann man diese Geräte dran festmachen. Und dann kannst du halt ein kleines Kind damit wieder mobil machen. Kannst halt mal rausgehen, wenn die Sonne schön ist, mal in den Park gehen, wie auch immer. Und den Bollerwagen haben wir jetzt für die älteren Kinder genommen. Da werden dann die Sachen einfach hinten in den Bollerwagen geschmissen und der zieht dann seinen Wagen selber und kann damit mal über die Station gehen. Und darüber hat die Autobild berichtet. Vielen lieben Dank. Frank B. Meyer hat da einen ganz tollen Text geschrieben. Kann man, wie gesagt, nachlesen. Und ich finde es ganz toll, dass das einen großen Anklang halt findet, weil wir versuchen, als Gemeinschaft, die wir halt da so sind, als Oldtimer-Club, auch wirklich was Gutes der Gesellschaft wieder zurückzugeben. Das sind Spenden, die wir zusammensammeln bei unseren Mitgliedern, also sprich, wenn wir eine Ausfahrt machen und den Leuten hat's gefallen oder wir machen eine Weihnachtsveranstaltung, dann wird halt mal der Hut rumgegeben und dann kriegt man ein paar Euro über das Jahr zusammen und dann kann man halt solche Geschichten machen und kommt ganz gut an bei denen, für die es gedacht ist.
Sehr, sehr gut. Und mit dieser nächsten, also dass man sich umeinander gegenseitig kümmert, so ja, werden wir jetzt ins neue Jahr rutschen, wünschen unseren Zuhörern einen erfolgreichen Abschluss und dann ein viel erfolgreicheres 2026, als es zu erwarten ist. welche Autos zu kaufen sind, haben wir jetzt in einer Stunde und irgendwas fünf Minuten ausführlich empfohlen, ne?
Ja, wer bis hierhin durchgehalten hat, Respekt. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Und jetzt nochmal zu dem Dank, den ich vorhin noch loswerden wollte. Doch kurzer Rückblick zurück ins Jahr 25. Vielen lieben Dank, Lars, für die vielen Podcast-Folgen, die wir hier aufnehmen, alle 14 Tage neu. Wir schaffen es nicht immer, das so rauszubringen, wie wir uns das mal vorgestellt haben, aber das wissen unsere Hörer schon längst. Trotzdem vielen Dank für diese Kontinuität, für den ganzen Spaß, den ich mit dir haben darf, für die ein oder andere Oldtimer-Veranstaltung, die wir zusammen dann besuchen, auch wenn du hier extra nach Berlin kommst, dass wir uns hier mal zusammensetzen vors Mikro. Herzlichen Dank, ich finde das großartig und wenn es nach mir geht, machen wir das mal weiter fürs nächste Jahr.
Wir machen weiter. Folge 65 kann noch nicht, das ist ja noch nichts rund, das ist ja noch nichts Volles, ne?
Sehr gut.
Okay, ja, vielen, vielen Dank. Wir halten ja so lange durch, weil wir es gerne machen und von daher, ja. Aber jetzt entlassen wir alle ins Jahr 26. Habt Spaß und schöne Oldtimer-Stunden in der Zukunft.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Sehr gut.